Er guckt eiskalt in die Kamera. Kevin Pino ist zurück. Buenos dias.
Buenos dias.
Komm, ist das?
Dann hört's auf.
Dann hört's auf, ja.
Hallo ja. Sagen kann ich.
Aber. Ich habe übrigens die Enten wieder hier mit am Start. Habe ich letzte Woche vergessen. Weißt du, was Ente auf Spanisch heißt?
Nein.
Pato.
Wieder was gelernt.
Ja, also hoffentlich habe ich mich jetzt nicht blamiert. Das wäre richtig scheiße. Was macht denn dein Stimmchen? Das ist so ein bisschen nasal unterwegs. Was ist da los?
Ich habe auf Champions League Reisen immer mit der Klimaanlage in Hotelzimmern und den entsprechenden Restaurants zu kämpfen. Deswegen höre ich mich jetzt wieder so an.
In Spanien nicht draußen gesessen bei dem Wetter?
Wir haben auf der Terrasse erstmal den Aperitif eingenommen.
Ihr Dreckschweine.
Das Essen wurde dann aber.
Ah, du Sohn deiner Mutter, hätte ich jetzt fast gesagt. Darf ich das ja sagen?
Was
das um Gottes Willen. Da gehen Leute gehen daher, haben das gehört und denken sich, was ist denn da wieder los?
Was für ein Assi.
Ja, was für ein Assi. Ich habe es aber nicht richtig ausgesprochen. Nein, das würde ich nie tun.
Ja.
Ich kann nicht beleidigen übrigens. Das ist ganz schlimm. Man muss auch mal vielleicht einfach mal klare Worte sprechen.
Aber so es gibt ja jetzt überhaupt keinen Grund, mich zu beleidigen.
Nee? Also, nee, du warst in Spanien schön noch den Aperitif auf der Terrasse trinken. Das ist Grund genug, dich zu beleidigen. So,
man kann mir doch auch mal was gönnen.
Ja.
Meine Güte.
Ja, klar.
Immer diese Missgunst.
Neid und Missgunst, ja. Ja, Missgunst. Muss ich nochmal üben. Missgunst heißt das Wort. Ja, wie war es denn?
Schön.
War schön gewesen.
War schön gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Schöne Reise. Tolles Wetter, super Spiel.
Australien, Spiel. Ja. Gut, tolle Stimmung, tolles Stadion. Spaß gemacht.
Mir fiel gerade unglaublich schlechter Witz ein, den kann ich an der Stelle nicht erzählen.
Warum? Kommt da auch irgendwie
nein, kann
ein komisches
ich nicht
Wort von? Nein,
nee. Okay. Aber Astrein spielt da eine Rolle. Ist aber auch egal. Jetzt muss ich was vorlesen, jetzt pass auf. Das habe ich letzte Woche vergessen. Da muss ich jetzt nochmal auf unseren YouTube-Kanal. Ich hoffe, das geht schnell genug. Das war die vorletzte Ausgabe. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Weil bei YouTube fangen ja die Leute dann immer an, irgendwie sich zu unterhalten. Und ich will nicht sagen, die nehmen uns auch gerne mal aufs Korn, aber das spielt ja für uns gar keine Rolle. So, jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich das jetzt auf die Schnelle so hinbekomme. Weil die Unterhaltung zwischen den beiden war wirklich phänomenal. Ich hoffe, ich habe es letzte Woche nicht schon vorgelesen, aber ich meine nicht.
Man merkt, wie immer top vorbereitet.
Ja, richtig gut. Vor 7 Tagen mit Jürgen Kors, das war es nicht, die Woche davor. Mit Dirk Krampe, genau, das war's. So, dann kann man ja die Kommentare lesen der Leute. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass uns die Leute ja in ganz Deutschland hören eigentlich. Mhm. Das freut uns und auch im Ausland. Wir kriegen auch Fragen aus dem Ausland zugeschickt. Das freut uns natürlich sehr. Und jetzt muss ich nochmal schauen, wo ist es genau? Also es ist wirklich spektakulär gewesen, deswegen muss ich es vorlesen. Da hat nämlich Marcel geschrieben. Jetzt pass auf. Marcelo Escobar ist sein Username. Und dann schreibt er: Ihr habt auch einen Zuhörer in Kolumbien, gebürtig aus Schwerte. Beste Grüße, Marcel, nur der BVB. Jetzt gibt's die Grüße zurück, Marcel. Und dann schreibt der Nächste: Ah, sieh mal einer an. Gut, dass ich dich hier treffe. Glaubst du, du kannst wirklich meine Anrufe ignorieren? Da muss ich hier auf Mehr Anzeigen klicken. Du bist mit deinen Lieferungen im Rückstand. Der Boss ist sauer. Heute Nacht erwarten wir deine Maschine aus Kolumbien. Um 3 Uhr bist du auf dem bekannten Flugfeld Muchacho. Wenn nicht, dann werden wir dich finden. Dann antwortet der Nächste: Wie viel Kilos benötigst du noch? Also ist dann wieder Marcels Antwort.
Dann musst du aber, glaube ich, auch auf Mehr Anzeigen gehen, weil dann kommt der eigentliche Witz.
Kaffee und Bananen jeweils. Ah, schade. Ursprünglich habe ich nie auf Mehr Anzeigen geklickt und dann war es umso witziger. Ich fand es aber wirklich phänomenal gut. Also die Leute, die hier zuhören bzw. zuschauen, haben definitiv Humor.
Grüße nach Kolumbien.
Ja, Grüße nach Kolumbien an der Stelle. Warst du schon mal in Lateinamerika? Würdest du da gerne mal hin?
Wenn es sich mal anbietet.
Ja? Ja. Ja, warum denn nicht?
Jetzt, oh.
Ja, da gibt es so kein Reiseziel, wo du sagst, boah, da hätte ich jetzt aber mal Bock drauf. Ich muss ein bisschen lauter schalten.
Irgendwann mal Brasilien vielleicht wäre schon mal ganz nett. Aber
ja.
Ist jetzt nicht so, dass ich sage, muss unbedingt sein.
Wo warst du früher, als du noch flexibler warst, immer so im Urlaub?
Ich war in der Dominikanischen Republik.
Oh!
Ich war in Mexiko. Ich war in der Türkei, Spanien, Italien, Frankreich. Europaweit eigentlich fast alles schon mal irgendwie gemacht. Russland. Ja.
Russland, privat?
Nee, da war ich mit unserer Hagener Kreisauswahl.
Wie bitte?
Ich war bei der Hagener Kreis. Ich habe bei der Hagener Kreis.
Ja, ja, ich habe das schon verstanden.
Und es gibt eine Partnerstadt von Hagen Smolensk. Und da haben wir an so einem internationalen Turnier teilgenommen. Und haben das natürlich auch gewonnen.
Oh, stark. Glückwunsch.
Danke.
Traktor Smolensk?
Nee. Ich glaube tatsächlich Diamant Smolensk oder so. Tatsächlich von so einer Diamant.
Nicht so weit entfernt.
Firma da irgendwie gesponsert. Aber war schon interessant, wenn wir gehen. Ich glaube auch Dynamo Moskau. Oder irgendwie noch einem anderen Club. Also schon auch namhafte Gegner da gespielt. Die waren dann. Aber tatsächlich, glaube ich, ein, zwei Jahre jünger oder so. Also die haben ihre U-Teams hingeschickt. Und ja, aber wir haben tatsächlich gewonnen am Ende. War cool.
Nicht schlecht. War das schwer, da hinzureisen? Also kompliziert?
Die Autofahrt oder Busfahrt vom Flughafen in Moskau hat, glaube ich, 2,5 Mal so lange gedauert wie der Flug.
Oh, nach Moskau fliegt man aber auch schon ein paar Stunden.
Ja, also ich glaube, es waren bestimmt nochmal 12 Stunden Busfahrt oder so, einfach quer durch dieses Land. Das war schon sehr abenteuerlich.
Wie fühlt man sich da, wenn man dann rechts und links aus dem Bus so rausguckt?
Ich habe die Augen zugemacht. Ja? Ich habe mir das nicht angeschaut.
Ja, weil ich denke so, wenn du in so einem Land unterwegs bist, wo auch dann erstmal meilenweit nichts kommt.
Ja, ja, das ist schon dramatisch.
Ich war ja mal in Katar bei der Handball-WM 2015 und da gab es immer so einen Shuttlebus vom Hotel zur Halle. Und dann hatte ein Kollege einen Artikel geschrieben, der Geisterbus, weil er alleine einmal in dem Bus saß.
Oh.
Und einen Tag später saß ich alleine in dem Bus. Und du hast ja dann nur den Fahrer, mit dem du kommunizieren kannst. Ist auch den Fremdsprachen nicht so mächtig gewesen meistens, die Leute. Aber immer sehr freundlich, also das will ich jetzt gar nicht sagen. Jedenfalls, du guckst dann da raus, links Sand, guckst rechts raus, auch Sand und denkst dir... Ja.
Wir sind durch viele Waldgegenden gefahren in Russland.
Ja, Russland hat viele Bäume, Landschaft und Umgebung auch. Ja, 7 Minuten rum, dann können wir jetzt mal mit Fußball anfangen.
Ja, mach doch ruhig.
Sevilla war schön, aber das Spiel davor beim ersten Fußballclub aus Köln war nicht ganz so gut.
Stimmt, da müssen wir auch noch drüber reden, ne? Liegt noch gar nicht so lange zurück. Das ist Wahnsinn, das ist gerade so schnelllebig, dass man da fast schon gar nicht mehr drüber nachgedacht hat. Nee, war jetzt nicht so berauschend, ne? Also gerade, was dann natürlich da nach der Halbzeit passiert ist, das kann man jetzt auch nicht wirklich schön reden. Das war ein kompletter Blackout auf allen Ebenen, tatsächlich von vorne bis hinten durchgezogen, hat Borussia Dortmund plötzlich nicht mehr stattgefunden und hat dann innerhalb von 2 Minuten das Spiel erstmal aus der Hand gegeben. Und dann ja, glaube ich, auch natürlich dieses, ja, wie soll ich sagen, durch diesen taktischen Fehlgriff vielleicht, den Sechser dann aufzulösen, ja sofort das 3-1 auch noch kassiert. Also das ging ja komplett in die Hose. Ja, dann gut, dann bist du ja nochmal irgendwie ein bisschen angelaufen, hättest vielleicht auch noch den Anschluss machen können, hattest da schon noch ein, zwei Möglichkeiten, aber war dann am Ende zu wenig. Vollkommen verdiente Niederlage, wenn du in der zweiten Halbzeit in Köln so auftrittst. Du weißt, was sich da erwartet, der FC unter Steffen Baumgart, den ich einfach nur faszinierend finde, wie viel Gas der da an der Seitenlinie gibt. Wenn davon die Borussen nur 2-3% mehr auf den Platz gebracht hätten, wie Steffen Baumgart, dann wäre das ein richtig geiles Spiel geworden. Der FC ist da voll angelaufen, ne? Die haben, glaube ich, ihren Plan komplett durchgezogen, obwohl es vielleicht in allen Phasen gar nicht so richtig gut für sie lief, aber sie haben sich geglaubt, haben als Mannschaft zusammengehalten und das ist halt wirklich Wahnsinn, wenn man sich den Kader anschaut, der ja jetzt von den Namen her gar nicht mal richtig erstligareif ist, also, das ist wirklich böse, aber das ist ja eigentlich ein Kader, wo du jetzt so drauf schaust und sagst, okay, also die spielen gegen Abstieg, ne? Da ist ja kein Spieler dabei, der irgendwie heraussticht. Aber das ist eine Truppe, so wie man sich wünscht. Und das hat Borussia Dortmund zu spüren bekommen.
Die Probleme mit der Klimaanlage sorgen dafür, dass Kevin Pinnow regelmäßig vom Hochdeutschen ins Westfälische oder Ruhrpottdeutsch abknickt, sage ich mal, und aus dem das gerne ein Dat macht, ist mir gerade aufgefallen.
Ja,
ja, das ist so. Aber macht nichts, wir sind ja hier im BVB-Podcast, das passt sehr gut rein.
Die Klimaanlage sorgt aber auch dafür, dass ich ab und zu mal hier Mute drücken muss, falls ich gleich nochmal huste.
Ja, da wäre ich dir dankbar, wenn du das nicht in meine Richtung tun würdest.
Welchen Knopf muss ich drücken?
Diesen roten hier, bei der 2, okay. Ja. Alles klar. Genau. Also, worauf ich hinaus wollte, ich habe in den nächsten Tagen auch noch einiges vor. Oh, da muss er husten, um Gottes Willen. Unter anderem am Samstag Stadionbesuch, von daher.
Hast du vor?
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Sehen wir uns dann? Oder stehst du auf der Süd?
Nee. Nee, ich bin tatsächlich Osttribüne Unterrang unterwegs und freue mich auch sehr auf das Spiel. Aber da sprechen wir dann natürlich am Ende der Sendung drüber, beziehungsweise bei den Hörerfragen werden einige mit Sicherheit danach gefragt haben. Herzlichen Dank nochmal. Es sind wieder über 70 Kommentare unter meinem Tweet, wo ich aufgerufen habe. Wirklich phänomenal. Aber Es gab
Obwohl, jetzt, ich ja, finde, man muss da mal eins zu sagen.
Ja, hau raus, komm.
Jetzt komm. Kommt die Keule. Ich finde das auch super. Ich finde es wirklich super, dass die Leute immer schreiben und Bock haben, mir so viele Fragen einzureichen. Ich weiß nur nicht, ob wir es so ein bisschen begrenzen sollten. Also wenn dann ein Leser 14 Fragen schickt, so
ungefähr. Ach so, du meinst, ich soll die erste direkt nicht vorlesen?
Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber das ist schon happig. Also vielleicht pickt sich jeder nochmal so seine richtig geile Frage raus und beschränkt es vielleicht auf eine. Das wäre so ein Tipp.
Ja, oder ein Tweet, also beziehungsweise zwei Tweets, eine Frage drin oder so.
Ja.
Weißt, was du meinst.
Ne? Weil sonst schaffen wir es nicht. Müssen wir ganz ehrlich sagen.
Also so oder 72
nein. Schaffen wir nicht. Wenn wir die jetzt reduzieren auf 30, dann doppeln sich noch welche, dann kriegen wir vielleicht fast alle unter. Aber so ist leider unmöglich.
Ich möchte die 100 aber noch fallen sehen, einfach irgendwann.
Okay, also nächste Woche
also
noch nicht.
Dann könnt ihr so Kevin Pinnock, ist völlig wollt. Egal.
Und dann reduzieren wir es. Also.
Ist das in Ordnung, lieber Kollege? Also. Jetzt aber wieder zurück zum Spiel beim ersten Fußballclub aus Köln. Mhm. Ich mag diesen Verein ja und die Mannschaft und du hast jetzt gerade ja auch erklärt, Baumgart an der Seitenlinie wirklich überragend, was er da macht und macht die Mannschaft durch seine Arbeit anscheinend auch sehr viel besser. Was mir aufgefallen ist, es gab halt diese Phase nach der Pause, ich würde jetzt mal so schätzen, habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wann es war, zwischen der 50. und 75., wo Köln das Spiel dann gedreht hat, wo sie dermaßen überlegen waren. Du schüttelst den Kopf?
Das fing mit Minute 46 an. Also die kamen raus.
Ja.
Borussia Dortmund war nicht mehr präsent.
Ich und das war nicht
auch,
im Stadion.
Das ist aber genau das, was Edin Terzic auch gesagt hat. Die schwören sich da in der Halbzeit ein. Alle haben das nochmal betont. Die Mannschaft für sich hat sich sogar nochmal im Spielertunnel getroffen, hat nochmal an alles appelliert, dass sie jetzt nochmal alles raushauen wollen. Wir müssen unbedingt diese 3 Punkte mitnehmen. Wir können uns nicht ausruhen auf dieser Führung. Und du kriegst nach 8 Sekunden handgestoppt ein Eckball gegen dich, der schon doof in dieser ganzen Entstehung ist. Da wird schon ein bisschen brenzlig tatsächlich und das hat die anscheinend dann so verunsichert, dass dann ja plötzlich gar nichts mehr klappt. Also wirklich gar nichts. Es war kein Zweikampfverhalten da. Man hat überhaupt niemanden auf dem Platz gehabt und wenn ich niemanden sage, meine ich auch wirklich niemanden. Also nicht mal Jude Bellingham, der es irgendwie geschafft hat, nochmal richtig so für Aufbäumen zu sorgen, der gesagt hat, kommt Jungs, wir packen jetzt nochmal an, wir drehen nochmal auf, wir halten dagegen. Nix.
Jetzt kann man dann immer darüber diskutieren, ob es nicht am Ende wirklich eine Frage der Qualität ist. Weil oft spielen sie tollen Fußball. Jetzt gestern in Sevilla ist das Ergebnis vielleicht auch höher ausgefallen, als der Spielverlauf es hergegeben hat. Sprechen wir auch gleich drüber. Sie spielen oft tollen Fußball, sie geben auch Gas, man kann ihnen generell nicht nachsagen, dass die Einstellung nicht stimmt. Aber der FC...
In den 25 ja, Minuten kann man ja so...
Klar.
So
aber der FC hat es vielleicht halt auch so gut gemacht, dass der BVB einfach erdrückt wurde? Nee?
Nein, das habe ich nicht gesehen. Also natürlich, die haben ihre Sache und das gerade im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr gut gemacht, aber nicht so exorbitant gut, dass Borussia Dortmund da richtig ins Schwimmen geraten muss, sondern das haben sie selbst verbockt. Das haben sie verbockt, weil sie aufgehört haben, irgendwie Teil dieses Spiels zu sein, weil sie passiv geworden sind. Sie sind nicht rausgerückt in die Zweikämpfe. Sie haben aber auch im eigenen Aufbauspiel plötzlich nicht mehr den Zug drin gehabt. Also da waren keine Kombinationen über 3-4 Stationen, um dann auch nochmal irgendwie gefährlich zu werden, um in entsprechende Zonen vorzustoßen. Das hat man alles nicht mehr gesehen, sondern das war dann irgendwie so ein bisschen Larifari. Ich passiere mal da, ich passe mal dort. Oh ja, wenn er verloren geht, dann geht er verloren. Irgendwie kriegen wir ihn schon wieder. Hatte man so ein bisschen das Gefühl zumindest. Und sie müssten sich ja eigentlich dessen bewusst gewesen sein, was der FC dann auch nochmal versuchen wird nach der Pause. Ich kann das verstehen, dass natürlich, wenn man dann das 1-1 schluckt, das auch was mit einem macht. Und dass da vielleicht nicht sofort die perfekte Reaktion draus entstehen kann, auch noch okay. Aber dass es dann auch über so einen langen Zeitraum dann noch dieser Gegentrefferwirkung gezeigt hat, das war dann schon alarmierend, dass man da gar nicht geschafft hat, den Schalter irgendwie umzulegen, sondern komplett in sich zusammengefallen ist. Und von diesen Phasen über 20, 25 Minuten hatte man schon einige in dieser Saison. Ich erinnere da an das Spiel in Bremen. Ich erinnere an den Totalausfall gegen Leipzig. Da war die Phase deutlich länger. Aber man hatte es auch tatsächlich in Spielen wie gegen Freiburg, wo man plötzlich die komplette Kontrolle verloren hatte und überhaupt nicht Herr der Lage war. Und wir kommen ja gleich auch auf Sevilla. Da war die Phase zumindest deutlich kürzer schon mal. Und man hatte eben die souveräne Führung im Rücken. Ich glaube, das hat dann gestern dafür gesorgt, dass es dann deutlich souveräner am Ende über die Bühne gegangen ist als vielleicht in Köln. Aber das ist mit Sicherheit ein Problem, an dem Borussia Dortmund arbeiten muss. Und deswegen hat es ja auch Edin Terzic so konkret und so deutlich, für ihn ja sehr, sehr deutlich angesprochen, dass man sich das in dieser Form einfach nicht erlauben kann. Und solange sie es sich erlauben, haben sie eben da oben dann auch nichts zu suchen.
Sie sind ja trotzdem relativ weit oben mit dabei. Das ist das Erstaunliche. Ja,
das ist das Erstaunliche in dieser Phase der Liga. Weil du natürlich schwächelnde Bayern zuletzt hattest, Leverkusen, Totalausfall, Leipzig erst spät irgendwie reingefunden in diese Saison. Jetzt unter Marco Rose sieht es ein bisschen besser aus. Also punktetechnisch ist alles noch sauber. Aber ich glaube, es war wichtig, auch wenn man immer noch oben dran ist und alles okay aussieht in der Tabelle, da jetzt mal richtig ordentlich den Finger in die Wunde zu legen. Und da ist ja wirklich schon überraschend. Also wir können uns ja erinnern, du hast den Talk ja, glaube ich, auch noch mitverfolgt von Edin Terzic hier bei uns, 1909, der schwarz-gelbe Talk bei uns im Innenhof. Da hat er ja eigentlich nochmal ganz klar auch auf diese Reaktion oder die Worte von Didi Hamann reagiert, hat gesagt, oder Didi Hamann, um das kurz nochmal zu erwähnen, hatte ja Borussia Dortmund mangelnde Selbstkritik vorgeworfen und Edin Terzic hat darauf dann nochmal geantwortet, dass er schon kritisiert, aber eben intern. Er ist jetzt nicht derjenige, der rausgeht in den Medienraum oder zur Pressekonferenz oder vor die Mikros sich stellt und dann den einen oder anderen da in die Pfanne haut in der Öffentlichkeit. Und dass er das quasi eine Woche später dann doch tut. Er hat sich zwar jetzt keinen Einzelnen rausgepickt, aber er hat die Mannschaft in ihrer Gesamtheit eben dann doch sehr hart kritisiert, wie ich fand. Das war, glaube ich, mal ein wichtiges Zeichen, um diese Wohlfühloase, über die ja oft diskutiert wird bei Borussia Dortmund, mal so ein bisschen beiseite zu räumen und jetzt quasi für diese enorm wichtige Phase nochmal einen Neustart auszurufen.
Ich stelle mir dann immer die Frage, weil Sie haben das sicherlich schon häufig intern angesprochen, auch unter Marco Rose schon, wie sehr kann das wirklich für eine schnelle Veränderung sorgen? Weil die Spieler bleiben die gleichen und bei manchen Spielern ist es sicherlich das Alter, bei anderen ist es die grundsätzliche Mentalität beziehungsweise die Einstellung vielleicht auch zum Sport oder zum Leistungssport, kann man das aus den Spielern von jetzt auf gleich rausbekommen, weil jetzt am Wochenende geht's gegen die Bayern, dann geht's zu Hause gegen Sevilla und so weiter, also da wartet ein ordentliches Programm, da geht's zur Union Berlin nach dem Sevilla-Spiel. Also das ist schon ordentlich, was da jetzt auf den BVB wartet und eigentlich muss das ja sofort passieren. Kann das überhaupt sofort passieren?
Ich glaube, genau deswegen, weil man es schon so oft, wirklich so oft, so lange ja auch intern immer wieder versucht hat, hat Edin Terzic jetzt mal einen anderen Weg gewählt, hat sich gesagt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen allgemeiner kritisiere, ein bisschen schärfer werde, der Mannschaft schon vorwerfe, dass sie keine Top-Mannschaft ist? Ja, wie ist das denn dann auch für Spieler wie Julian Brandt, für Anthony Modest, für Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, die mit Ambitionen hier hingekommen sind, die eigentlich Titel gewinnen wollen mit Borussia Dortmund? Wenn dann nach einem Spiel beim ersten FC Köln und vor einem Spiel bei Sevilla über dich eigentlich 3 Tage nur negativ berichtet wird, da prasselt alles auf dich ein, Fans sind stinkesauer, Medien schreiben dich mehr oder weniger in Grund und Boden. Das macht, glaube ich, schon was mit einem. Und wenn Julian Brandt war auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Sevilla auf dem Podium und da hatte man schon das Gefühl, dass ihn das auch genervt hat. Und auch, dass Edin Terzic in den Videoschulungen diese kapitalen Böcke dann auch nochmal ganz klar aufgezeigt hat. Ich meine, das wird es auch vorher schon gegeben haben, aber Edin Terzic hat das auch immer, immer, immer wieder betont, wie bescheiden die letzten Tage dann auch waren und wie beschissen sich das auch angefühlt hat. Jetzt habe ich einmal bescheiden gesagt, um nicht beschissen zu sagen, um dann doch beschissen zu sagen. Wie beschissen sich das angefühlt hat. Und ja, ich fand schon, dass das gestern eine Reaktion war in Sevilla. Das war nicht über 90 Minuten perfekt, aber es stimmte doch in vielen Bereichen. Ich fand, die Chancen, zu denen Sevilla gekommen ist, sind jetzt nicht dadurch entstanden, weil man irgendwie plötzlich zu passiv war oder weil man die Intensität so ausgenommen hat aus dem Spiel, sondern das waren dann eher ja wieder so Einzelfälle. Ich erinnere da an die Chance, die entstanden ist, nachdem Emre Can im Aufbau den Ball da vertändelt. Das wird ihm ja auch wieder sehr stark vorgehalten. Ist auch richtig so. Ich fand aber trotzdem, dass das ein sehr gutes Spiel von Emre Can war und er wichtig war in diesem Dreierzentrum da mit Bellingham und Özcan. Dann war es Nico Schlotterbeck, der dann mehr oder weniger einen Blackout hat anscheinend bei dieser Ecke, das völlig falsch einschätzt. Warum auch immer nicht hoch geht zu diesem Kopfball, verstehe ich nicht. Ich
glaub, ja, wenn er geht hoch, aber die Schwerkraft hat ihn sehr zum Boden gezogen.
Also mehr als ein Versuch war das aber nicht. Ne? Und ich glaube, Alexander Meyer, der aus meiner Sicht herausragendes Spiel gemacht hat, sieht den, glaube ich, auch eher auf der anderen Seite neben dem Pfosten. Sieht ein bisschen unglücklich aus, weiß aber auch nicht, ob er drankommt. Kann ich jetzt so nicht genau sagen. Aber es waren halt eher so individuelle Dinge. Ich würde jetzt nicht unbedingt sofort von Fehlern sprechen, aber ich glaube, das waren dann so Ketten, die sich da entwickelt haben, warum Sevilla dann plötzlich ein bisschen stärker wurde. Aber sie sind ja alles in allem dann trotzdem stabil geworden. Dass du gegen Sevilla, das darf man ja auch nicht vergessen, natürlich stehen die mit dem Rücken zur Wand, diese ganze Thematik rund um Lopetegui, die Entlassung gestern Abend noch, das waren Wahnsinns-Szenen, die sich da eigentlich abgespielt haben. Der wird da 20, 30 Minuten nach Abpfiff entlassen, die Fans feiern ihn, der muss noch zur PK, muss sich noch erklären, das ist ein absoluter Wahnsinn. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Kader vom FC Sevilla, der ist ja herausragend bestückt. Also Enesia hat mir hervorragend gefallen, Ivan Rakitic immer für einen Überraschungsmoment gut, Isco da vorne drin, dann können sie noch ein Papu Gomez bringen, auch ein Delaney als Mentalitätsspieler, den man hier in Dortmund bestens kennt. Das heißt, das war keine leichte Aufgabe gestern, das darf man einfach nicht vergessen. Und wenn du es dann schaffst, erstmal nur ein Gegentor zu bekommen, was vielleicht auch noch dämlich fällt, also dämlich fällt in dem Sinne, weil du dich dämlich anstellst, aber auch vorne 4 zu machen und es vor allem fand ich vor der Pause sehr gut geschafft hast, aus dem Gegenpressing heraus in Kontersituationen zu kommen, dann hast du schon vieles richtig gemacht.
Ich hätte vor dem Spiel nicht damit gerechnet, dass sie mit so einem Ergebnis wieder nach Dortmund kommen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie mal eben schnell 3-0 führen. Ich glaube, dieser frühe Führungstreffer hat ihnen enorm gut getan. Und dann kommt dazu, dass es ein verunsicherter Gegner ist, der in der Liga auch gerade nicht die Bäume vom Himmel spielt. Und deswegen kam dann so viel zusammen bei Borussia Dortmund. Ist richtig, ne?
Die Bäume vom Himmel?
Ja.
Nicht die Sterne?
Ach, die Sterne? Nein.
Man spielt doch die Sterne vom Himmel. Was haben die Bäume im Himmel zu tun?
Ja?
Ja.
Ich bin gerade völlig auf dem falschen Dampfer. Aber das ist richtig, ne?
Aber können wir ja nochmal zu aufrufen, ob Bäume vom Himmel spielen richtig ist.
Vielleicht ist das auch in einer anderen Sprache.
Dann versuch's doch mal auf Spanisch.
Ja, da bin ich nicht so fließend unterwegs. Ja, okay. Aber in den 7, 8 anderen, da ist das bestimmt bei einer so. Okay. Die Sterne vom Himmel spielen, ja. Warum habe ich denn jetzt Bäume gesagt?
Ich habe keine Ahnung.
Das bringt mich auf den Baum, nee, auf die Palme. So. Also, wie auch immer. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich angesetzt habe. Ich hatte zu einem langen Monolog angesetzt und wurde dann eiskalt.
Deswegen habe ich ihn unterbrochen.
Ja, es war vielleicht auch besser so. Mit anderen Worten, ich habe so nicht erwartet. So kann man es kurz und knapp zusammenfassen. Ich habe so nicht erwartet. Aber im Endeffekt war auf jeden Fall eine Verbesserung zu erkennen im Vergleich zum Spiel beim 1. FC Köln. Gar keine Frage. Und das ist jetzt der größte Witz. Oh, er muss nochmal husten. Danke dafür, dass er auf die Mute-Taste gedrückt hat. Der größte Unterschied zur vergangenen Saison ist, dass man mit 2 Siegen in die Champions-League-Saison gestartet, hatte bei Beşiktaş gewonnen und zu Hause gegen Sporting 1-0. Und dann hat man 2-mal gegen Ajax den Hintern versohlt bekommen. Ich glaube 0-4 bei Ajax, 1-3 zu Hause. Und dann, ja, dachte man, da würde man dann schon noch irgendwie in der Gruppe weiterkommen, war nach 5 Spielen raus. Jetzt reicht ein Sieg gegen Sevilla, um ins Achtelfinale zu kommen, weil der FC Kopenhagen wird in keinem Fall gegen Manchester City
gewinnen. Die Einschränkung müssen wir trotzdem
mitnehmen. Genau. Also selbst beim Unentschieden würde dem BVB ja dann Sieg reichen. Komplett andere Konstellation. Vor ein paar Tagen hatten wir dieses Spiel in Köln. Alle, oh nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist da wieder los? Wie haben sie sich präsentiert? Und 3 Tage später sprechen wir darüber, dass sie nächste Woche mit einem Sieg gegen Sevilla schon vorzeitig ins Achtelfinale kommen können. Das ist schon Wahnsinn, du hast eben ja auch selber gesagt, es geht jetzt alles so schnell und ratzfatz, bald ist schon WM, ja, gefühlt, also es dauert nicht mehr so lange, aber das ist schon erstaunlich, immer diese Diskrepanz auch in den Leistungen und diese Sache mit der Konstanz, da haben wir schon so oft drüber diskutiert. Ich habe dir eben die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob man das so schnell jetzt rauskriegt aus dieser Mannschaft oder ob wir uns in dieser Saison mindestens noch damit abfinden müssen.
Edin Terzic geht davon aus, dass wir uns damit abfinden müssen, hat er tatsächlich nochmal gesagt. Und das finde ich eigentlich auch gut. Also er hat ja letzte Woche so zum Rundumschlag ausgeholt, hat auch dann gestern Abend Natürlich gesagt, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt, der es uns richtig schwierig gemacht hat, der unangenehm ist, nervig, wirklich nicht schön, glaube ich, gegen den FC Sevilla zu spielen, aus vielerlei Gründen. Aber anders als vielleicht bei, gut, kann man jetzt nicht unbedingt direkt miteinander vergleichen, aber nach dem City-Spiel hat man sich hingestellt und gesagt, ja, das war schon richtig gut. Also wir haben da tollen Fußball gespielt, bringt uns zwar nichts, aber wir waren gut. Und gestern hat man es dann aber auch mal umgedreht. Ja, wir haben 4-1 gewonnen, war alles okay, aber da waren auch ganz, ganz viele Phasen im Spiel oder Momente im Spiel, die haben uns nicht gefallen. Und dass dieses FC-Spiel auch immer noch richtig wehtut. Und auch das Spiel in Leipzig und auch das Spiel gegen Bremen. Das heißt, Edin Terzic versucht jetzt schon, nicht alles gerade sofort wieder schön zu reden, sondern die Spieler, die Menschen auch im Umfeld immer wieder daran zu erinnern, boah, Leute, solche Aussetzer dürfen wir uns nicht leisten. Trotzdem hat er dann gestern auch nochmal gesagt, das wird, und das finde ich eigentlich gut, dass er so ehrlich ist, das wird bei Borussia Dortmund jetzt einfach nicht von jetzt auf gleich weg sein, sondern jeder, und da geht ja auch jeder von aus, irgendwann kommt so eine Partie. Und wenn sie in Augsburg kommt oder wenn sie in Wolfsburg kommt, ich weiß es nicht, sie kommt irgendwann nochmal vermutlich. Aber man muss halt schauen, dass sie sehr selten kommen. Das ist wichtig.
Ja, wir sprechen dann gleich bei den Hörerfragen über das Spiel am Wochenende gegen die Bayern, denn da wird es den einen oder anderen geben, der fragt, was passiert da wohl? Aber zunächst mal wird Kevin Pinnow persönlich angesprochen. Es tut mir leid, aber was hat Kevin in Emre Can's Leistung in eurer Live-Analyse gesehen? Für mich ist er katastrophal. Ich finde, er gehört nicht mal mehr in den Kader. Ich gucke mir das schon 3 Jahre an. Seine Schlecht-gegen-Gut-Leistungen sind wie Magnum gegen Minimilk. Ist natürlich so, du kannst kein Milcheis essen, deswegen kannst du das nicht beurteilen.
Minimilk darf ich essen.
Minimilk darfst du essen und Magnum darfst du auch dann auch
Magnum
essen.
Magnum darf ich auch essen.
Ich dachte, du kannst nur Fruchteis essen.
In einer Eisdiele.
Ach, okay.
Das ist industriell hergestellte Eissorten, darf ich in den meisten Fällen essen.
Ah. Das war jetzt ein Lapsus von mir.
Ach, konntest du ja nicht wissen.
Ein Fauxpas.
Konntest du ja nicht wissen.
Ja, das stimmt allerdings, konnte ich nicht wissen. Ja, was hast du da gesehen bei Emre?
Ich muss Emre Can in dem Fall verteidigen. Ich habe ja vorhin schon diese Aktion kurz beschrieben. Entschuldigung, ich habe die Aktion ja schon kurz beschrieben. Das ist ein typischer Emre Can. Das ist auch unverständlich, wieso er im Aufbau, wo er alle Möglichkeiten hat, den Ball nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten zu spielen, in dieses völlig unnötige 1 gegen 1 geht, dann den Ball verliert, nicht in den Zweikampf sofort wieder kommt und daraus eine Chance entsteht. Das fand ich, war aber mit die einzige Aktion, die richtig schlecht war gestern, und da waren viele gute dabei. Also wo er Laufwege antizipiert hat, wo er Passwege antizipiert hat, Pässe dann auch abgelaufen ist, vor seinem Gegenspieler am Mann war, er hat eine Körperlichkeit da im Zentrum ins Spiel gebracht, ähnlich wie bei City, sodass Borussia Dortmund es sehr kompakt halten konnte im Defensivverbund. Es war ja, glaube ich, im Defensivverhalten dann auch eher ein 4-5-1, das heißt, die beiden Außenspieler sind noch ein bisschen weiter zurückgezogen auf den Außen. Und es waren dann wirklich Can, Özcan, Bellingham im Zentrum, die das komplett abgedichtet haben, um Isco, Rakitic eben gar keine Möglichkeiten zu geben, in den Räumen zu agieren, in denen sie gerne spielen. Und dann hat er aus meiner Sicht seinen Job erfüllt. Also ich erwarte von dem nicht, dass der 3 Tore schießt, dass er 3 Hackentricks macht, sondern dass er seinen Job erledigt, vor der Abwehr als Abräumer das Spiel des Gegners zerstört. Und Dirk Krampe hat er gestern die Noten vergeben. Ich habe ihn gerade extra nochmal gefragt, weil ich die Hörerfrage ja gesehen habe. Er hat ihm eine 3-0 gegeben. Das ist eine befriedigende Leistung. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, gestern auch nicht in den Himmel gelobt, sondern habe gesagt, das war ein guter Auftritt. Edin Terzic war übrigens nur des Lobes für Emre Can, das kann man nochmal betonen. Und er hat auf der PK ihn explizit nochmal herausgehoben. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, seiner Meinung nach. Von sehr, sehr gut bin ich jetzt auch noch weg. Aber war ein grundsolider Auftritt und ich fand, der Plan mit ihm vor der Abwehr ist aufgegangen.
Mit anderen Worten, würde er immer so spielen, wäre alles in Ordnung, weil wir sprechen auch bei ihm ganz oft über die Konstanz.
Ja, aber man muss natürlich auch schauen, welche Rolle bekommt er, gegen welchen Gegner macht das Sinn. Also ich glaube, jetzt am Samstag, wenn wir mal so ein bisschen vorausblicken, kann ich mir schon vorstellen, dass es eine ähnliche Konstellation geben wird, weil man auch gegen die Bayern vermutlich jetzt nicht die Mannschaft sein wird, die das Spiel macht, sondern die Favoritenrolle liegt nur beim FC Bayern. Das heißt, diese, ja, erstmal vielleicht sehr defensiv anmutende Aufstellung könnte wieder eine Rolle spielen. Dann ist er sicherlich ein Kandidat dafür. Aber du brauchst ihn mit der Rolle und mit den Dingen, die er dann erledigt, nicht unbedingt in Wolfsburg oder auch, ich glaube auch nicht bei Union Berlin, weil da musst du die spielstarke Mannschaft sein. Da reicht es dann vielleicht auch aus, wenn du mit Özcan einen Sechser hast, Bellingham dann in dieser Rolle, Spiel, wo auch immer. Du machst es sowieso gut, du hast alle Freiheiten. Das funktioniert dann. Aber wenn du einen Emre Can im Kader hast und du kannst ihn da in solchen Spielen bringen, und das muss man ja wirklich sagen, ich glaube, das ist für ihn gerade keine leichte Zeit. Aber City und auch jetzt hat er sich zumindest, finde ich, in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat es auch gesagt, wenn die Mannschaft mich braucht, bin ich da. Ich finde, und da bleibe ich auch bei, in den beiden Spielen war er da.
Guten Morgen aus Österreich. Wie schätzt ihr die Lage rund um Jude Bellingham ein? Würden die Chancen auf einen längeren Verbleib steigen, wenn man ihn zum Topverdiener inklusive Vertragsverlängerung macht? Oder ist ein Abgang im kommenden Sommer praktisch fix?
Schwierig, schwierig. Ich habe das Gefühl, der lebt diesen Verein gerade komplett. Der geht, wenn man es jetzt mal mit Erling Haaland vergleicht, ganz anders hier auf. Eine ganz andere Identifikation. Ich glaube auch, dass der Unterschied zwischen Haaland und ihm war, dass er nun mal aus der zweiten Liga kam, noch eigentlich gar nicht im Rampenlicht stand und Borussia Dortmund hat ihm diese Bühne geboten. Er konnte sich hier entwickeln bis hin zu, oh, das sage ich jetzt schon, einem Weltklasse-Spieler. Was der gestern wieder auf den Platz gezaubert hat, ist wirklich Wahnsinn. Wie gut der wirklich technisch ist, wenn da so Bälle halb hoch durchs Mittelfeld fliegen, den holt er in einem Kontakt runter und im zweiten Kontakt gibt es eine Auftaktbewegung. Also der startet sofort durch, versucht tief zu gehen und mit Schnelligkeit dann auch zu punkten. Dann dieser überragende Diagonalball auf Guerrero vor dem 1:0. Jetzt fängt er auch noch an zu dribbeln und Tore zu schießen. Was willst du noch mehr? Und diese Umarmung, wir müssen da jetzt nicht viel reininterpretieren, der ist 16 Meter zu Terzic gelaufen. Terzic hat nachher gesagt, es waren private Gründe, die auch privat bleiben. Kann Gott und die Welt sein, was da der Grund oder der Auslöser für war. Aber es gab diese Umarmung. So, und die war sehr innig. Ich glaube, das Verhältnis ist sehr, sehr gut. Bellingham ist, glaube ich, sehr geehrt, dass er auch die Kapitänsbinde tragen darf, selbst wenn es nur als Dritter in wenigen Spielen ist, aber er hat sie nun mal um den Arm. Und ich glaube, dass er schon weiß, was er hier an Borussia Dortmund hat und würde ihn auch als so bodenständigen Typen einschätzen, dass er nicht wechselt, weil er der Meinung ist, er kriegt beim FC Liverpool, bei Manchester City, wo auch immer, vielleicht 5-6 Millionen mehr, sondern ich glaube, er ist sehr erpicht darauf, langsam stetig gut zu wachsen und ist sich, glaube ich, auch nicht zu schade, erst in 2-3 Jahren vielleicht zu gehen. Also, um das nochmal ein bisschen kürzer zusammenzufassen, wir wollen jetzt auch nicht einen 4-Stunden-Podcast draus machen. Ich bin gar nicht mal so negativ eingestellt, was dieses Thema angeht. Und wenn man ihm hier natürlich eine Vertragsverlängerung nochmal anbietet und ein paar Millionchen gibt es noch oben drauf, wird er sich natürlich auch drüber freuen.
Ähnliche Frage in Richtung Mokoko. Wie hoch ist hier die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Vertragsverlängerung? Ich denke, dass er hier das perfekte Umfeld für seine Weiterentwicklung hat und hoffe, er weiß das auch. Weltbester Podcast weiter so. Auf diese Frage hat ein anderer Hörer wie folgt geantwortet. Meine, in Anführungsstrichen, steile These für den besten Podcast ever. Mucki wird am 20. November volljährig und möchte endlich mal einen Vertrag selber unterschreiben. Daher wird die Verlängerung am 20. November bekannt gegeben.
Ich habe einen Artikel geschrieben über den schwarz-gelben Talk, wo ich gesagt habe, BVB-Fans sollten sich den 20.11. mal im Kalender anstreichen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da Youssoufa Moukoko nicht ein bisschen pokert und Bock hat, vielleicht tatsächlich selbst da seine Unterschrift unterzusetzen. Edin Terzic hat es ja hier im Talk auch gesagt, er wird dann in 4 Wochen, war es dann damals, glaube ich, 18, und dann kann er Verträge auch selbst unterschreiben. Kann man jetzt rein interpretieren, was man möchte. Ich habe es mal so interpretiert, dass da tatsächlich was hinterstecken könnte. Ich bin mir sicher, dass die Annäherung erfolgt ist, dass dieser Schritt von Marco Rose zu Edin Terzic ein sehr entscheidender war für Youssoufa Moukoko. Und wenn er jetzt auch noch regelmäßig spielen kann, wo ich jetzt mal von ausgehe, dass er das in den kommenden Wochen tun wird, dann glaube ich schon, dass da eine Einigung erzielt werden kann.
Moin, ihr Raketen vom weltbesten Podcast. Alex Meyer hat gegen Sevilla ein super Spiel gemacht. Ist er die beste Nummer 2, die der BVB in den vergangenen Jahren hatte? Vergangenen Jahren, Entschuldigung. Grüße aus Bremen. Und da halte ich dagegen. Nee, Hitz war die beste Nummer 2. Hitz ist besser als Alex Meyer.
Ich bin beim Hörer. Also ob er die beste Nummer 2 aller Zeiten ist, müsste ich erstmal die Historie nochmal
durch. In den vergangenen Jahren
schreibt er. In den vergangenen Jahren, gut, da gab es ja eigentlich nur Marvin Hitz, ne? Wer war davor die Nummer 2?
War nicht Weidenfeller noch eine Saison hinter Birki die 2, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, vorher war es dann umgekehrt, ne?
Birki kam ja, als Weidenfeller noch hier war. Und ist dann direkt die Nummer 1 gewesen.
Und wer war hinter Weidenfeller dann, die Nummer 2? Oh Gott, oh Gott.
Mitch Langerak
zum Beispiel. Mitch Langerak, ja okay, da hat dann doch Alex Meyer die Nase vorne. Ja, gut, müssen wir jetzt auch vielleicht nicht komplett die letzten 14 Jahre analysieren, aber Alexander Meyer hat gestern ein herausragendes Spiel gemacht. Ich habe das auch gestern Abend schon in der Analyse gesagt, was halt beeindruckend ist, ist eben, dass er vergangene Saison bei Jan Regensburg irgendwo gegen Erzgebirge Aue und den SV Sandhausen gespielt hat, vor, weiß ich nicht, möchte den beiden Clubs jetzt nichts Böses, aber wahrscheinlich unter 10.000 Zuschauern gespielt hat. Stadien werden da nicht aus allen Nähten platzen und die Stimmung wird nicht ansatzweise so sein wie gestern Abend im Stadion des FC Sevilla. Und dann hat er eine Ruhe, das ist wirklich unfassbar. Also der lässt sich offensichtlich irgendwie so gar nicht locken, wird da nicht nervös, ist total abgeklärt, fußballerisch richtig stark. Das ist tatsächlich, ich halte Gregor Kobel für nochmal eine andere Stufe, für deutlich besser. Aber am Ball ist, glaube ich, Alexander Meyer tatsächlich noch ein bisschen talentierter, wie der es schafft, mit einem Kontakt das Spiel dann auch zu verlagern, die Außenverteidiger zu finden, sie hoch anzuspielen mit Flugbällen, aber auch mit scharfen, flachen Bällen. Das ist richtig gut und gibt dem BVB im Aufbauspiel so eine neue Note, glaube ich. Und gestern super gehalten, aber ist ja klar, gut, gestern hat er Borussia Dortmund so ein bisschen in den Hintern gerettet, in City hat man dann aber auch sofort gesagt, ja, mit Gregor Kobel hätten wir das Spiel hier gewonnen. Ne? Geht ja immer schnell, also man muss sagen, das Torwart-Scouting bei Borussia Dortmund lief sehr, sehr gut, man hat einen klasse Torhüter verpflichtet, der, glaube ich, den perfekten Job macht, vor allem in dieser Rolle hinter Gregor Kobel und da ist, wenn Gregor Kobel eben mal nicht kann, der aber auch sofort einordnen kann, okay, jetzt kommt die Nummer 1, jetzt ist meine Phase gerade vorbei, vielleicht wird sie wiederkommen, dann bin ich wieder da.
Ja, also er weiß, er ist die klare Nummer 2, diese Rolle muss man auch annehmen. Hitz hat die weniger angenommen, weil er gerne die Nummer 1 sein wollte. Von daher zwei Fragen. Was hat sich sportlich verbessert seit der Entlassung von Thomas Tuchel?
Oh Gott,
schmeckt's?
Schmeckt ja, ist ein gutes Wasser.
Lensing Media Wasser. Ja, was hat sich verbessert seit der Entlassung von Thomas Tuchel? Sportlich?
Ja, schwierig, weil habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, vor 2-3 Wochen auch schon mal gesagt hier im Podcast, oder ich habe es irgendwo anders mit Kollegen diskutiert. Thomas Tuchel war für mich der beste oder zum BVB bestpassendste Trainer seit Jürgen Klopp, weil ich ihn fachlich für unfassbar gut halte, weil er ganz klare Prinzipien hat. Die einen Profis finden das gut, die anderen vielleicht nicht so. Da gibt's dann halt eher den Müsli-Riegel als den Big Mac.
Den gibt's da gar nicht.
Um es jetzt mal ganz drastisch
zu sagen. Den gibt's da gar nicht beim Thomas.
Die gibt's gar nicht, nee. Deswegen ist er auch so ein Hemd, aber vielleicht wird ihm einer gut tun. Und er hat einen guten Fußball die spielen lassen. Hat dann natürlich auch einige Spielertypen dabei, die sehr gut passten. Ich finde das jetzt immer schwierig, danach zu sagen, in welche Richtung es Entwicklung gab. Ich meine, einen Titel hat man danach auch nicht mehr geholt und ja, außer den DFB-Pokal letztes Jahr, vorletztes Jahr.
War ja tatsächlich letztes Jahr. Nicht letzte
letztes
Saison,
aber Jahr, letztes Jahr. Vorletzte Saison, ja.
Ja.
Ja, schwierig. Hast du was?
Oder was hat sich sportlich verbessert? Ich denke, im Endeffekt ist es relativ gleich geblieben.
So kann man das zusammenfassen, was ich in 10 Minuten versucht habe.
Ja, sie sind nach wie vor die zweitbeste Mannschaft in Deutschland. Es sieht nicht so aus, als dass sich das in naher Zukunft ändern würde, in welche Richtung auch immer, weder nach oben noch nach unten. Sie gewinnen ab und an halt mal einen Pokal. Also im Endeffekt, das klingt jetzt sehr hart, Es ist mehr oder weniger gleich geblieben.
Aber die Frage ist, inwieweit hat sich der FC Bayern München seit dem Rücktritt von Jupp Heynckes verbessert? Kann man das irgendwie so richtig an Punkten festmachen? Das ist halt auch wirklich, ich glaube, da müsste man in die konkrete Analyse gehen, müsste sich einzelne Punkte rausziehen, müsste sich, keine Ahnung, Standardvarianten anschauen. Hat es damals irgendwie mehr geklingelt nach ruhenden Bällen oder nicht?
Sie spielen schon sehr ähnlich jetzt aktuell. Also natürlich nicht so ein Spektakel wie unter Tuchel, aber viele gute Techniker in der Mannschaft. Damals hatte Tuchel auch einen guten Kader zur Verfügung, muss man auch sagen. Gesagt, mit Mkhitaryan, Aubameyang beispielsweise.
Dembélé.
Ja, dem jungen Mats Hummels und so weiter. Also hatte schon eine sehr gute Mannschaft zusammen. Ja. Was bewirkt Sammer wirklich als externer Berater? Sein kritischer Einfluss erscheint mir überschaubar. Laufen die letzten Jahre doch alle nach dem gleichen Muster ab? Hat der Hörer ein D zu viel rein platziert. Wohlfühloase Platz 2 bis 4. Wir, und das muss ich an dieser Stelle mal sagen, weil da kommt später noch was zu Matthias Sammer, das ist jetzt irgendwo ganz weit unten, deswegen scroll ich da nicht runter. Wir wissen überhaupt nicht, was Matthias Sammer anspricht und wie er es anspricht, weil er es nie öffentlich anspricht.
Nö, eigentlich. Das ist ja auch die Rolle eines externen Beraters. Also ich glaube, wenn der sich in die Öffentlichkeit stellen würde und erklärt, was er da eigentlich dem BVB erklärt, dann wird er seine Rolle falsch ausüben. Das ist halt eigentlich genauso, wie es sein soll. Er ist in internen Besprechungen dabei und ich glaube, jeder weiß, über was für ein Fußballfachwissen, über einen Fußballsachverstand Matthias Sammer verfügt. Das können wir in allen Analysen für irgendwelche verschiedenen Fernsehsendern dann auch sehen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass der Einfluss nicht gerade gering ist. Und Matthias Sammer auch jemand ist, der Punkte vielleicht deutlicher anspricht, als es jemand tut, der dann in diesem internen Kreis sich dann auch befindet, weil er eben den Blick von außen hat und da dann auch mal ganz klar sagen kann, nee, so passt es nicht.
Also nochmal, wenn man nicht dabei ist.
Ja, kann man jetzt nur mutmaßen, absolut. Ist alles Spekulation.
Wieso ist Bellingham zum Trainer gerannt? Hast du eben schon was dazu gesagt, dass das nicht öffentlich ist, beziehungsweise so bleibt, wie es ist. In der Bundesliga und Champions League stelle ich immer wieder fest, wie inkonsistent und unschlüssig Schiedsrichter bei roten Karten sind. Das zeigt sich am BVB gerade sehr deutlich. Die Kollegen in der Premier League wirken deutlich zielstrebiger bei solchen Entscheidungen. Woran liegt das?
Geht ja dann wahrscheinlich um die Szene gestern Abend. Ich war überrascht, dass er sofort rot gezogen hat, weil ich das Gefühl hatte, neben Enesie war noch ein Spieler des FC Sevilla, der zwar noch einen Schritt hinter ihm war, demnach war Enesie letzter Mann, aber schon so im Tempo war, dass er, glaube ich, sowohl Enesie als auch Özcan überholt hätte können, um dann entscheidend noch eingreifen zu können. Also, aber ich bin kein Schiedsrichter, ich kenne das Handbuch nicht. Ich weiß nicht, in welcher Situation er wie entscheiden muss. Es war auf jeden Fall richtig, diese rote Karte zurückzunehmen, weil es war ein klares Foulspiel von Karim Adeyemi. Vielleicht in der Entstehung ein bisschen unglücklich, weil ich glaube nicht, dass Karim Adeyemi den Gegenspieler da irgendwie treffen will, sondern dass es irgendwie eine dumme Gemengelage ist, sodass sie zusammenstoßen. Trotzdem ist es faul, abpfeifen, richtig. Und wenn es den Videoschiedsrichter gibt, dann war es auch vollkommen richtig, dass der italienische Schiedsrichter rausgegangen ist, sich das anguckt hat, Karte zurück, weil das hätte das Spiel natürlich nochmal völlig auf den Kopf gestellt, beziehungsweise natürlich in dem Fall zugunsten von Borussia Dortmund, aber wenn man jetzt als neutraler Zuschauer da im Stadion ist, dann war es absolut richtig.
Wie würdet ihr die Unkonzentriertheiten immer um die 50. Minute herum kommentieren? Spekulation ist die Ansage zur Halbzeit nicht konkret genug. Grüße an den besten Podcast und Marcel D. aus BK. Jetzt weiß ich nicht, welches Autokennzeichen ist denn BK? Ist auch egal.
Borken?
Ja?
Ich habe keine Ahnung. Google mal, das will ich jetzt wissen.
Ja, das mache ich, aber du beantwortest
ich beantworte die Frage. Das sind die Frage. Edin Terzic wird sicherlich sehr deutlich sein in der Kabine, aber ich bin nicht dabei. Wäre ich gerne, würde ich gerne mal mitbekommen, wie das so aussieht. Ich kann wirklich jedem nur diese Amazon Prime Dokus All In or Nothing empfehlen, egal ob Manchester City oder FC Arsenal. Wer da mal in der Kabine dann quasi Mäuschen spielen kann, der merkt auch, das ist am Ende wie bei jedem Kreisliga-Trainer, was der Trainer da dann auch meist von sich gibt. Es geht um motivierende Worte, aber ich bin mir sicher, dass Edin Terzic jemand ist, der die Jungs da einfangen kann, emotional auch weiß, welche Worte er zu wählen hat, in welchem Moment. Ich glaube, dass es gerade so eine Häufung rund um die 50. gibt, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass es halt einmal richtig schief gegangen ist. Und wenn du in dieser, gut, gegen Köln ist es jetzt richtig schief gegangen, aber das muss jetzt gar nicht unbedingt um die 50. sein, wenn du so Phasen hast wie gegen Bremen, wo es dann hinten raus natürlich katastrophal endet. Das gibt dir auch diese Angst im Kopf, dass du immer wieder drüber nachdenkst, oh, jetzt nicht einbrechen, oh, jetzt nicht einbrechen, oh, jetzt nicht einbrechen. Und wenn ich darüber nachdenke, natürlich können dann andere Dinge nicht mehr funktionieren, beziehungsweise ich habe da nicht den Kopf für oder bin ich so frei, kann ich frei aufspielen. Das muss halt aus den Köpfen raus, man muss halt es reinbekommen, dass man beständig 90 Minuten voll fokussiert ist auf das, was gerade auf diesem Rasen passiert und sich dann auch diese Ängste ein wenig entledigt, glaube ich.
BK ist Backnang. Weißt du, wo das ist?
Backnang. Hört sich irgendwie nach.
Backnang.
Nang hört sich irgendwie nach Hessen an.
Das ist bei Waiblingen, da weißt du nicht, wo das ist. Das ist bei Stuttgart. Das weiß ich, weil ich kenne die Waiblinger Kreiszeitung. Schönen Gruß an die Kollegen von der Waiblinger Kreiszeitung. Deswegen auch Podcast mit SCH, weil es im Schwabenländle liegt. Sascha, hast du die Wette letzte Woche nun angenommen oder nicht? 100%ig klar waren deine Aussagen nicht. PS, ich spende so oder so etwas, weil ich weiß, dass du verlierst. Da provoziert der Hörer, hast du nicht mitbekommen, oder?
Ich weiß nicht, um welche Wette es geht. Es wird wahrscheinlich im Zusammenhang mit Projekt 5000 stehen.
Oder? Ja, das ist korrekt. Er hat gesagt, er wettet 200 Euro, die er spendet. Wenn Modest keine 15 Tore macht, gibt er die 200 Euro. Und ich müsste, wenn Modest keine 15 Tore macht, die letzte Sendung der Saison im königsblauen Trikot moderieren.
Ihr habt jetzt beide auf, er trifft nicht 15.
Nein, also ich habe ja vorher gesagt, er macht mindestens 15 bis 20 Pflichtspieltore. Habe ich bei seiner Verpflichtung gesagt.
Achso, das heißt, der Hörer muss zahlen, wenn Modest 15 plus Tore macht.
Ja, genau.
Hast du gerade, glaube ich, andersrum erklärt.
Deswegen ja, war
ich
etwas okay, verwirrt. Entschuldigung. Wenn er keine 15 plus Tore
musst
macht.
Musst du moderieren im Schalke-Trikot. Wenn ja. Er 15 plus macht, gibt 200 Euro vom Hörer.
Jetzt pass auf.
Hast du schon ein Trikot bestellt?
Nein, ich würde es nie selber zahlen. Und ich habe auch überlegt, dass ich etwas anziehe, dass es meine Haut nicht berührt. Ist auch ganz wichtig an der Stelle. Also, ja, vielleicht reicht dann auch ein T-Shirt oder so. Muss ja nicht unbedingt das Trikot sein. Ne? Wenn er 300 Euro gibt, bin ich dabei.
Das müsst ihr unter euch ausmachen.
Also das ist doch jetzt von mir eine gute Aussage,
ich
oder?
Ich werde es nicht machen.
Schaddel noch mal ein bisschen hoch.
Ja, weil du natürlich weißt, dass du voll ins Klo gegriffen hast mit dieser Wette.
Boah, er spielt so schlecht. Wahnsinn, oder?
Ja. Das schon.
Aber dass es so schlecht sein wird, war nicht zu erwarten.
Nein, das war nicht zu erwarten. Ich war jetzt auch nicht, glaube ich zumindest, ich höre mir jetzt oder müsste mir da nochmal alle Podcast-Folgen anhören, wo ich über ihn gesprochen habe. Hatte aber schon ja, so die Hoffnung, dass es funktionieren könnte und habe auch so das ein oder andere Indiz dafür gehabt, dass es vielleicht klappen könnte. Weil
also er ist ja völlig,
er ist ja körperlich und ist
völlig ausgeschlossen Neuner, vom restlichen Spiel. Ja. Also das ist ja
keine
nicht irgendwie
Bindung,
ich weiß
keine
auch
Einzelaktion,
nicht.
Gar nichts.
Ja, Einzelaktion ist ja gar nicht der Spielertyp für, muss man auch dazu sagen.
Nee,
aber
dann musst du halt über andere Punkte kommen. Und wenn es immer wieder diese Debatte ist, ja, der braucht Flanken. Okay, der braucht Flanken. Aber ein Stürmer, der Flanken braucht, muss sich auch erstmal in diese entsprechenden Räume bewegen, muss dann da sein, muss in den Ball gehen. Und wenn dann mal eine Flanke, von den nicht unbedingt vielen, aber wenn mal eine da reinfliegt in den 16er, da muss er mit voller Entschlossenheit mal auch zum Ball gegangen werden. Und das sehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn der Ball nicht punktgenau auf diesem Fuß, auf den Kopf fliegt, dann kann aus dieser Aktion nichts mehr werden, weil er sich diese Chance nicht erarbeitet, habe ich das Gefühl. Und gestern haben wir gesehen, wie man sich Chancen erarbeiten kann bei jemand anderen, den ich jetzt dann doch vorne sehe.
Der Youssoufa.
Bei dem auch noch bei weitem nicht alles perfekt ist und der auch noch ganz viel lernen muss. Das hat auch das Spiel gestern wieder gezeigt. Zum Beispiel die Szene in der 33. Minute, als er A, nicht gut gelaufen ist in dieser Überzahlsituation mit Özcan und Adeyemi. Er versperrt, glaube ich, komplett den Passweg auf Adeyemi. Deswegen muss Özcan so ein bisschen in den Rücken von Adeyemi spielen. Und dann gibt es ja nochmal die Rücklage von Adeyemi. Und dann muss er diesen Ball für Özcan durchlassen. Der kann, glaube ich, mit links, mit rechts, mit was auch immer einfach einschieben. Und für ihn wird es dann echt schwer, den Ball zu kontrollieren, ihn anzunehmen, mit einem Kontakt ihn sich irgendwie so hinzulegen, dass er überhaupt schießen kann. Da ist dann manchmal sein Ehrgeiz noch ein bisschen zu groß, unbedingt dann selbst treffen zu wollen. Natürlich, der wollte sich gestern zeigen. Das hat er aber auch getan, ohne dass er getroffen hat. Das heißt, da muss er vielleicht noch lernen, wann es mal besser ist, den Ball vielleicht für andere überzulassen.
Also, um nochmal auf die Anspielung bzw. Frage des Hörers zurückzukommen.
Ach so, ja.
Wenn ich verliere, also unter 15 Toren, dann sind 200 Euro auch in Ordnung. Aber wenn er 15 macht, ja. Und wir gehen da demnächst
ins Detail. Ich bin beim Hörer.
Ja, das Problem ist ich ja mittlerweile auch. Ja. So, du hast ja eben gesagt, du möchtest Abwechslung bei den Hörern, die die Hörerfragen stellen. Das ist wichtig, damit wir auch alle mit reinnehmen.
Fände ich fair einfach.
Ja, hier schreibt Nils, schon mal aufgefallen, dass wir in den letzten 10 Jahren die besten Stürmer Europas gemessen an Ligatoren pro Saison unter Vertrag hatten. Aubameyang in England, Immobile in Italien, Lewandowski in Deutschland, Haaland ab sofort immer und überall.
Ja, ist mir aufgefallen. Das ist mir tatsächlich aufgefallen.
Ja?
Ja.
Ja. Weil du die Hörerfrage gelesen hast.
Nein. Nee, also das konnte man sich ja auch so. Ich bin auch ein reger FIFA-Spieler und das heißt, zockt man ja dann auch mal mit dem einen oder anderen Club und dass dann da noch immer irgendjemand auftaucht vor einem Sturm, den man aus Dortmunder Zeiten kennt, war schon auffällig.
Zum letzten Mal FIFA.
Zum letzten Mal FIFA. Also ja, unter dem Namen
sich
FIFA.
Da dann
heißt das halt irgendwie anders. Ist irgendwie komisch oder wird komisch, aber jetzt spielen wir erstmal 23.
Macht das. Ja, also das ist natürlich sehr auffällig. Was glaubst du, woran das liegt?
Gute Entwicklung. Borussia Dortmund hat ja auch nie den Stürmertypen verpflichtet. Das ist dann vielleicht aber auch ein Manko oder ein Kurs, den man vielleicht auch korrigieren musste, was man, glaube ich, jetzt dann auch getan hat mit Sebastian Haller. Die ganze Geschichte danach konnte natürlich niemand vorhersehen, aber man hat sich einen gestandenen, einen erfahrenen Stürmer Mitte, Ende 20 geholt, der viel Erfahrung mitbringt, der schon Premier League gespielt hat, in den Niederlanden Torschützenkönig geworden ist, die Bundesliga kennt, Nationalspieler ist. Hatte man ja vorher nicht. Also einen Aubameyang hat man geholt, da war der, glaube ich, noch nirgendwo bekannt so richtig. Das gleiche gilt für Haaland. Gut, Haaland natürlich mit Salzburg schon so ein bisschen im Fokus gespielt, aber er war natürlich ganz klar ein Talent, was entwickelt werden musste. Bei Immobile ist es ähnlich gewesen, weiß nicht unbedingt das große Talent, aber
schon. Er war ja schon vorher Torschützenkönig.
Er war schon
in
Torschützenkönig, aber war jetzt, glaube ich, auch nicht der Top-Neuner, den man verpflichtet hat. Also man hat vielleicht jetzt nicht alleroberste Schublade, sondern so ein, zwei drunter und die haben halt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ich finde gerade interessant, wo wir gerade darüber diskutieren, steht da auch ein Lewandowski eigentlich?
Ja, ja, das steht hier. Lewandowski.
Ah, Levi, ja, ja, genau.
Ich habe dann direkt Lewandowski vorgelegt.
Ja, ja.
War in Ordnung.
Ja,
ne?
Gehört halt auch dazu, ne? Schon.
Ja. Das waren absolute Top-Stürmer und Immobile war es halt nur in Dortmund nicht. Also jetzt trifft er ja wieder wie am Fließband bei Lazio, von daher.
Weil keiner mit ihm essen wollte.
In Italien kann man halt gut essen.
Das glaube ich. Ja. In Sevilla auch.
Ja, was gab's?
Ich habe ein Risotto gegessen. Aber das war gut. Das
ja, war wenigstens gut. Eine Paella hättest du essen können.
Nee,
alles, was du in Sevilla in den 2,5 Tagen gegessen hast, war ein Risotto?
Nein.
Ja.
Gestern Abend habe ich 4 Baguettes mit Salami gegessen, weil das das Einzige war, was im Stadion angeboten wurde. Das war aber okay. Und am Freitagabend gab's ja das Medienessen.
Bist am Freitag schon hingeflogen, ich verstehe.
Ach, am Freitag, wann komme ich jetzt
auf
Freitag?
Was ist denn da los mit dir?
Dienstag, ja, ja. Ich komme komplett durch.
Was gab es da, ein paar Tapas wenigstens?
Da gab es erstmal richtig guten Schinken, schön frisch abgeschnitten, hervorragend, wirklich.
Dieser Iberico, ne? Genialer Gesichtsausdruck an der Stelle.
Kevin Kiska darf den nicht fürs Vorschaubild nehmen.
Oh, das wäre fantastisch.
Das wäre peinlich. Dann gab's denn noch? Ein Steak gab's. Es gab Seebarsch auf Kartoffelpüree. Das einzige Problem war, muss man wirklich sagen, das hat sich über 4 Stunden gezogen, dieses Essen.
Ja, so sind die Spanier.
Boah, nee, das ist mir zu lang. Ich habe Hunger.
Ja, erstmal dahin
meine
kommen,
ein
bisschen kallen.
Ja,
gut, also rum, vertellen, erzählen.
Aber irgendwann so. Brauche ich auch noch einen Teller.
Ja, das hat dir zu lang gedauert.
Das hat mir zu lang gedauert.
Wann wart ihr denn da?
Wo genau?
Ja, bei diesem
in dem Restaurant sind wir dazu gestoßen, weil es auch so mit dieser Pünktlichkeit in Spanien da einige Probleme gibt und bei unserem Busfahrer ganz offensichtlich auch. Der kam irgendwie 25 Minuten zu spät. Wir waren ich glaube so gegen 8:30 beim Essen.
Ja, und dann ging das bis Mitternacht? Das war super. Ich mag das sehr.
Ja, aber wir können ja gerne bis Mitternacht zusammensitzen, aber das Essen sollte bis 10 Uhr am Tisch sein.
So, genug vom Essen. Auch wenn Kobel für das Bayern-Match fit wäre, sollte Meier aufgrund seiner Leistung und Spielrhythmus nicht das Vertrauen bekommen.
Finde ich eine sehr interessante Diskussion. Also man muss tatsächlich natürlich schauen, ist Gregor Kobel zu 100% fit, wenn man da, glaube ich, irgendeinen Zweifel dran hat, dass er noch nicht wieder einsatzbereit ist. Ich glaube, der Muskelfaserriss ist jetzt nicht mehr das Problem, aber es gab ja nochmal so Rückenbeschwerden. Das heißt, wenn er irgendwie schwört, okay, wenn ich jetzt in die Ecke springe, dann fühlt es sich noch nicht ganz so gut an. Dann hat, glaube ich, bei Borussia Dortmund auch keiner Sorge, wenn sie dann Alexander Meier wieder in den Kasten stellen. Aber dafür ist das Standing bei Gregor Kobel einfach zu groß, dass er jetzt dauerhaft den Platz räumen müsste. Das ist steht nicht ansatzweise zur Debatte.
Hier wird auch gefragt, ist er nicht dauerhaft zu schade für die Nummer 2? Wie lange kann es dauern, bis er von anderen Vereinen so gescoutet wird, dass die sagen, ja, hätten wir gerne. Sportliche Grüße aus Österreich. Na, ich weiß nicht. Also der ist ja gerade erst gekommen, der hat hier einen guten Vertrag. Der wird hier bleiben.
Ich glaube, der ist ja auch vollkommen einverstanden mit dieser Rolle, die er hat. Die hat er so ganz klar gewählt. Es gab nie ein Vertun darum, dass er eigentlich einen offenen Kampf hier erwarten kann gegen Gregor Kobel, sondern er ist die Nummer 2. Und der hat ja auch gerade mal einen Riesensprung vollzogen. Also wie gesagt, kam halt von Jahn Regensburg und hat in der zweiten Liga gespielt, vorher noch nie ein Bundesligaspiel bestritten, obwohl er ja schon mal beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand. Vorher noch nie ein Champions-League-Spiel gemacht und jetzt hat er zumindest schon einige in seiner Vita vorzuweisen. Schauen wir mal. Vielleicht ist er irgendwann tatsächlich in ein, zwei Jahren, obwohl, naja, so viele Jahre hat er auch gar nicht mehr, ne? Ist glaube ich schon 32.
Ja, ein paar Jährchen auf der Bank beim BVB gehen schon.
Ja, aber er hatte dann nicht nochmal den großen Entwicklungssprung, glaube ich, und die Möglichkeit, irgendwie
nein,
zu einem,
das
zu einem
denke ich auch nicht.
Club nein. als Stammtorhüter zu gehen.
Wann bemüht sich der BVB endlich mal wieder um einen Japaner? Shinji ist mein All-Time-Favorite und selbst von Maruoka wollte ich mehr sehen. Kamada wäre doch ein Kandidat, oder nicht?
Wäre jetzt tatsächlich auch der einzige Japaner, der mir noch eingefallen wäre. Ansonsten hält sich mein Scouting da in Grenzen, muss ich zugeben.
Früher waren die Japaner präsenter irgendwie, in ganz Europa auch,
finde ich. Ja, das war aber dann auch so ein Hype nach Shinji, ne? Also da wollte dann jeder den neuen Shinji für 200.000 Aufwandsentschädigung holen und für 25 Millionen verkaufen. Da haben die dann vielleicht auch nochmal den Markt ein bisschen anders bearbeitet. Ist anscheinend gerade so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wieder.
Meinung bitte zu Adeyemi und Malen. Malens Spiel sieht sehr erzwungen aus, hat oft kein Auge für Mitspieler. Adeyemi gewinnt nicht einen Zweikampf. Das sehe ich übrigens anders, dass er nicht einen Zweikampf gewinnt. Brandt ist torgefährlich, nie verletzt, spielt gute Bälle, flach für die Mitspieler. Für mich gesetzt. Grüße aus MH. Was sagst du dazu?
Das, was bei Daniel Mahlen aktuell so ein bisschen erzwungen aussieht, finde ich auch. Ich glaube, der spürt richtig Mist, mein Knoten muss jetzt auch mal platzen. Also er hatte ja eine ähnlich schwache Startphase in der vergangenen Saison. Im großen Schatten von Erling Haaland hatte er verdammt Probleme. Ich war ja immer der Meinung, dass er jemand ist, der ohne Haaland besser zurechtkam als mit ihm, weil er dann mehr Freiheiten hatte, das Spiel so aufziehen kann, wie er es mag. Und das ist eben etwas zentraler, als es eigentlich war, als er auf der Außenbahn neben Haaland gespielt hat. Jetzt in der aktuellen Systemlage ist es ja auch eher wieder die Außenspielerrolle. Ich sehe ihn eigentlich eher etwas zentraler. Aber ich finde trotzdem, dass wir aktuell einen ganz anderen Daniel Mahlen als vor einem Jahr sehen. Also der ist unfassbar fit im Vergleich zu letztem Jahr. Der ist, was Offensive angeht, sehr agil, macht viele Meter, startet oft früh rein, um da dann auch anspielbar zu sein und hat einen richtig guten Abschluss. Also wenn es einen Dortmunder Kader gibt, der gerne auch einfach mal schießt, ansatzlos, dann ist es Daniel Mahlen. Er trifft halt aktuell noch nicht und daraus entsteht dann natürlich irgendwie auch der Zwang, dann vielleicht gestern Abend, anstatt zu Anthony Modest zu spielen, dann doch nochmal selbst den Abschluss zu suchen. Aber ja, vor dem Tor muss er vielleicht noch ein bisschen eiskalter werden. Da hat er ja die beiden Chancen auch gehabt, da in Köln. Da muss dann halt einmal einfach auch einer von sitzen. Er schießt dann irgendwie gerne drüber, weil er auch, glaube, das dann erzwingen will und nicht cool genug ist.
Ja, er will den dann reinknallen, damit er auf jeden Fall reingeht.
Genau, anstatt ihn einfach mal vielleicht mit der Innenseite rechts reinzuschieben, will er ihn da mit aller Wucht dann reinknallen. Hat noch nicht funktioniert, wird aber, glaube ich, irgendwann funktionieren und finde das eigentlich okay. Der war ja jetzt auch ein paar Tage raus, in der Vorbereitung schon mal. Ist also, glaube ich, aktuell echt okay. Und Karim Adeyemi, da sehe ich also wirklich von Woche zu Woche einen Entwicklungsschritt. Ich finde, dass er immer besser in das System passt, dass er sich immer mehr anfreundet mit all den Laufwegen, mit den Passstaffetten. Er weiß mittlerweile, wie spielt ein Thomas Meunier Bälle, wo spielt er sie hin, wo muss ich mich positionieren. Das Gleiche ist dann auch im Zusammenspiel mit Julian Brandt. Das funktioniert, finde ich, immer besser. In Köln hat er mir viel, viel, viel zu wenig nach hinten gemacht. Da teile ich die Meinung des Hörers komplett. Er war in den Zweikämpfen überhaupt nicht präsent, hat so ein bisschen Alibi-mäßig da mal den Fuß reingehalten, aber ist nicht reingegangen. Dass das aber jetzt auch nicht der Zweikämpfer vorm Herrn wird, mit, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich glaube 1,70 Meter Körpergröße und wahrscheinlich irgendwie um die 70 Kilo, muss auch eben klar sein. Also er ist halt ein anderer Spielertyp und gerade wenn es nach vorne geht, finde ich, dass er auf einem sehr guten Weg ist, muss aber halt auch lernen in einem System von Borussia Dortmund, so wie die Art des Fußballs gerade dort ist, muss er eben auch die Defensivaufgaben erfüllen.
Daniel schreibt, ich finde, Brandt spielt seit einigen Monaten das, wofür man ihn geholt hat. Wie seht ihr das? Kurz und knapp genauso, also zumindest ich.
Ähnlich, sehr ähnlich auf jeden Fall, ja. Hat auch sich deutlich gesteigert, finde ich, ist konstanter geworden in seinen Leistungen, hat aber immer noch in 90 Minuten tatsächlich so Phasen, jo, da ist richtig gut, jo, da jetzt gerade vielleicht nicht so unbedingt und das muss noch ein bisschen besser werden.
So gibt's Samstag trotzdem 3 Stück, schreibt René.
Ja, ist schwierig zu sagen, irgendwie geht ja dann doch jeder BVB-Fan tatsächlich davon aus, dass es am Samstag dann wieder Kloppe gibt von den Bayern. Ich meine, ich glaube, Borussia Dortmund hat 8 Klassiker in Folge, 8 Topspiele in Folge gegen die Bayern nicht gewonnen.
Hast du Klassiker gesagt?
Klassiker. Habe mich dann aber korrigiert und bin auf Topspiel gegangen. Ja. Natürlich sind die Bayern Favorit. Ob es jetzt so Hauer gibt, weil man, also wenn man so auftritt wie gestern, glaube ich, ist das ein guter Grundstock, um auch gegen Bayern zu bestehen. Man muss in einzelnen Situationen sicherlich wacher sein, muss schauen, dass man natürlich die Außen richtig in den Griff bekommt von den Bayern, weil da haben sie ja unfassbare Qualität, egal wer dann am Ende auch spielt. Aber ich finde es eigentlich eine interessante Situation. Die Bayern haben sich jetzt natürlich aus ihrer Mini-Krise, die, glaube ich, deutlich größer gemacht wurde, als sie jemals war, ordentlich rausgeballert. Gut, Leverkusen war zu dem Zeitpunkt dankbarer Gegner, glaube ich. Und Viktoria Pilsen in der Champions League jetzt auch nicht der Kracher. Aber ich bin einfach mal zuversichtlich und habe die Hoffnung, dass auch mit Edin Terzic an der Linie es gelingt, dieses Spiel endlich mal offen zu gestalten. Und was heißt endlich? Also man muss ja auch sagen, das Hinspiel vergangene Saison, wir kennen dann alle auch die entsprechenden Schiedsrichterentscheidungen, die ja viel diskutiert wurden. Da war man ja nah dran. Also das war ja ein sehr, sehr gutes Spiel. Das war absolut so, dass man da auch hätte gewinnen können. Über das Rückspiel müssen wir dann wieder weniger sprechen. Sind wir doch einfach mal ein bisschen positiv und glauben dran, dass Edin Terzic schafft, die Jungs so vorzubereiten, dass sie da alles reinwerfen und irgendwie gewinnen.
Hummels in der Form seines Lebens, ist jetzt eine Konversation, so. Muss dann aber unbedingt zum Oktoberfest, wo er sich prompt erkältet. Kann man als Profi nicht mal zu Hause bleiben, wenn man wissen müsste, dass das die Infektionsgefahr, Menschenskinder, auch Corona, da sehr hoch ist. Dann schreibt der Nächste. Ist denn nachgewiesen, dass er sich beim Oktoberfest angesteckt hat? Er hat ein Kind in der Kita, welches ständig Erreger mit sich rumträgt. Jule Brandt war krank und infektiös. Es gibt doch zig mögliche Ursachen der Ansteckung. Dann schreibt Udo wieder, das Kind ist, soviel ich weiß, in München bei der Mutter. Klar kann man sich überall anstecken, aber das Risiko ist auf der Wiesn größer. Das ist natürlich richtig.
Das ist richtig. Ich bin da aber trotzdem auf dem Punkt, das sind Profifußballer, keine Frage. Die haben eine Verantwortung ihrem Arbeitgeber gegenüber und indirekt dann natürlich auch irgendwie den Fans gegenüber. Aber man muss die auch mal ein bisschen machen lassen. Also die dürfen auch, wenn sie das möchten, auf dem Oktoberfest ein Bier trinken gehen. Es gibt zig Millionen Menschen, die das genauso tun. Da meckert aber keiner, wenn dann da jemand eine Erkältung sich zugezogen hat. Und das ist ja, wie gesagt, auch erstmal nur eine Mutmaßung, dass er sich tatsächlich dazugezogen, hat sich ja keine Verletzung zugezogen, sich die Erkältung eingefangen hat. Also ich würde ihm da ungern etwas vorwerfen wollen, dass er sich in seiner Freizeit mal ein bisschen ablenkt, ein bisschen Spaß hat, und ich finde das okay.
Ja, ist auch in Ordnung. Aber vielleicht der Zeitpunkt gerade ein bisschen blöd gewesen. Sagen wir es mal so. Warum kehrt anscheinend trotz neuer Innenverteidiger das Eckgespenst wieder? Ärgerlich. Freue mich auf euren mutmachenden Podcast zur Einstimmung auf das verbotene Wort. Er meint das Duell Dortmund gegen Bayern.
Sprechen wir jetzt über das Eckgespenst vorne oder hinten?
Ja.
Also ich finde ja das Eckgespenst vorne fast schlimmer als hinten.
Ja, natürlich. Aber da haben wir mal drüber gesprochen hier im Podcast. Die Wahrscheinlichkeit, nach Eckbällen Tore zu erzielen, ist verschwindend gering. Ist wirklich verschwindend gering.
Ja, aber man hat ja nicht mal
das eine Chance. Das fällt aber nur bei der eigenen Mannschaft immer wieder auf.
Ja.
Wir müssten mal die Statistiken durchgehen. Wie viele Tore erzielt Hoffenheim nach Eckbällen? Wie viele Tore erzielt Augsburg nach
Hockbällen? Bis zum nächsten Podcast.
Was ist denn da los?
Das ist deine Aufgabe.
Ja.
Also ich muss sagen, vorne finde ich auf jeden Fall schon mal besser, dass Donny Malen die aktuell tritt. Zumindest hat er das ja in Köln gemacht. Fand ich sehr gute Ecken. Wirklich gut. Schön mit Zug rein. Zwischen Elfmeterpunkt und Fünfer. Finde ich gute Länge gehabt auch. Ja, und hinten weiß ich nicht, warum man das aktuell so zaghaft verteidigt. Das ist tatsächlich eine Diskussion, die man wieder aufmachen kann. Ich finde auch, dass Nico Schlotterbeck weder gestern Abend noch in Köln noch bei der Nationalmannschaft aktuell so gute Tage erwischt. Ich weiß nicht, ob da auch so ein bisschen der Druck eine Rolle spielt. Ah, ich muss natürlich jetzt auch richtig mich reinhauen, muss alles zeigen, dass ich da auch mit zur WM fahre. Ich bin auf jeden Fall beim Hörer und sage, Mats Hummels in Top... Warte, nee, Mats Hummels haben wir gerade diskutiert. Ich bringe ja alles durcheinander. Aber ich glaube, es war eine andere Hörerfrage. Mats Hummels, wenn er wieder fit ist, gehört er in die erste Elf? Ja, weil der ist tatsächlich so gut, wie er es lange nicht mehr war.
Ja, das ist eine Frage, die hier unten kommt. Ja, siehst du. Hast du schon vorausgeschaut. Stark von dir. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, aber wir hätten noch viele Fragen. Gibt es schon Verkaufskandidaten für den Winter? Bestimmt, aber ist ein Monat her, dass die Transfers nicht mehr möglich waren. Da beschäftigen wir uns jetzt nicht mit den möglichen Transfers für den Winter. Ist noch viel zu weit weg. Wie ist der Stand bei Hummels und Reus? Also können die am Samstag spielen?
Für Samstag?
Mhm.
Mats Hummels war gestern das erste Mal wieder am Trainingsgelände. Das heißt, er hat offensichtlich zumindest individuell schon mal ein bisschen was gemacht.
Also alleine.
Auch alleine. Das weiß ich nicht. Alleine oder unter Aufsicht eines Trainers. Auf jeden Fall hat er das Sportprogramm wieder ein bisschen aufgenommen. Ich bin da deutlich positiver gestimmt als bei Marco Reus. Ich glaube, es gibt auch noch eine Frage, wo wir um Prozente gebeten werden, um das nochmal einzuschätzen. Bei einer Rückkehr von Mats Hummels gehe ich so von 85% aus. Marco Reus, wenn überhaupt, würde ich ihn nur im Kader sehen und nicht in der Startelf.
Ja, also das mit den 85% bei Hummels gefällt mir schon ganz gut. 99 wäre mir lieber gewesen. Aber ich habe auch so meine Zweifel, ob er am Wochenende spielt. Das wäre schon sehr, sehr wichtig.
Halt, man darf auch nicht vergessen, es ist halt eine Erkältung. Ne? Also jeder kennt das. Je nachdem, wie ein das auch wegledert, kann das danach auch noch Folgen haben. Das ist dann nicht so leicht, sofort wieder topfit zu sein. Und dann würde ich eher sagen, bevor Mats Hummels nicht 100% erholt ist und an seine Leistungsgrenze gehen kann, dann doch auch lieber Nico Schlotterbeck.
Noah schreibt, hat Spaß gemacht. Also natürlich wie immer auch Kritikpunkte, aber solche Siege machen am meisten Spaß. Dann schreibt der Nächste, gefallen haben nur die Tore, Samstag kann übel ausgehen.
Man merkt, es ist eine richtig negative Stimmung auch eingekehrt rund um Borussia Dortmund, spätestens seit diesem Spiel in Köln. Und nachdem man eigentlich so diesen Saisonstart auch so sehr gefeiert hatte, ist diese Euphorie, die rund um Borussia Dortmund entstanden ist vor der Saison, wegen neuer Spieler, neuer Trainer, alles neu.
Ja, warte, da passt eine Frage jetzt gut dazu. Meine Frage für euren Podcast, der BVB hatte die Hälfte des Spiels, 3 Tore Vorsprung. Warum hatte man trotzdem nie die Kontrolle? Was fehlt, damit wir auch ein Spiel mal beruhigen können?
Was mir ist komplett durcheinander, hatte jetzt nichts mit meinen Ausführungen von gerade zu tun. Ich wollte sagen, dass die Euphorie so ein bisschen abgeflacht ist und eigentlich im Umfeld.
Ja, aber zu der Frage davor, also zu der negativen Stimmung, dass es nicht so gut war gegen Sevilla, das meinte ich. Das stimmt auch, was Frank hier schreibt. Frank, nein, er heißt gar nicht Frank, ist aber auch egal, er hat es auf jeden Fall geschrieben. Bin unfokussiert, weiß nicht warum, bin sehr müde.
Hatten Sie nie Kontrolle? Würde ich nicht sagen. Wenn du dir die Minute 30 bis 45 anschaust, da war man total am Drücker. Nicht nur, weil man die Tore erzielt hat, sondern weil man vorher auch schon 2, 3 Chancen hatte. Bei Sevilla nichts zugelassen hat. Aber ich gebe dem Nicht-Frank insofern recht, dass es nicht gelingt, über 90 Minuten das dann einfach mal ganz souverän runterzuspielen und einfach auch mal vielleicht, aber das wird dann auch wieder vorgeworfen, wenn du das Tempo vom wenn du das Tempo runterfährst, dann das will ja auch keiner sehen, so. Bei einem 3-0 wollen dann alle noch ein 6-0 sehen am liebsten und gestern haben sie, glaube ich, dann versucht, auch die Konter noch zu setzen. Dann machst du noch ein viertes und spätestens mit dem vierten war er dann auch durch. Also da hat ja keiner mehr ernsthaft noch geglaubt, dass Sevilla da wieder aufersteht. Ja, es fehlt trotzdem noch an Kontrolle, da gebe ich ihm recht.
Hinten viel zu offen gegen Bayern, macht das Sorgen. Ja. Hier wird noch zu Moukoko und Modest gefragt, da haben wir drüber gesprochen. Über Daniel Mahlen haben wir gesprochen, die Chancen fürs Wochenende fit zu werden in Prozent bei Kobel?
95.
Hummels 85, hast du gesagt. Reus?
Für einen Kader 50.
Und Wolf?
60.
Grüße aus Frankfurt an der Oder kommen von Chris. Wir grüßen zurück. Schöne Grüße aus Innsbruck. Auch da grüßen wir zurück. Da wird aber gefragt, warum zum Teufel diese Konstanz fehlt, haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Warum wechselt er immer wieder Hazard ein? Gibt es keinen anderen, den man
wechseln kann? Nein, es gibt keinen anderen, muss man ganz klar so sagen. Also
ja.
Bei dem Spieltagskader aktuell.
Defensivkonzept wird zu gefragt. Tja.
Gestern war es ein kompaktes Zentrum und nach Ballgewinn schnell nach vorne zu spielen, also das Umschaltspiel ein bisschen zu forcieren und dann über die Außen und über Schnelligkeit zu kommen, glaube ich.
Ja, da hat Markus auch geschrieben, hallo ihr Pharisäer, was haltet ihr von der Dreierreihe mit Emre, Sali und Jude? Da hast du ganz am Anfang auch schon was zu gesagt.
Viel in den entsprechenden Spielen.
Ja. Wichtiger als der Sieg der Profis, wie geht es Abdoulaye Kamara? Warum hat der BVB die Vorfälle in Cottbus klein gehalten und wie wird die UEFA reagieren? Ich plädiere bei Jugendspielern, die Gegenspieler rassistisch beleidigen, für mindestens 12 Monate Sperre.
Ich war gestern da bei dem Spiel und es gab dann plötzlich eine Unterbrechung. Es gab sehr viele Diskussionen auf dem Platz. Ich habe erst tatsächlich nicht mitbekommen, was der Auslöser dafür war. Habe dann aber gesehen, dass Vasco Valls, Spieler der U19, zum Schiedsrichter gegangen ist und entsprechende Gesten nachgemacht hat. Und dass da Abdoulaye Kamara sehr ungehalten war auf dem Platz und auch von Mike Thulberg beruhigt werden musste, konnte man dann daraus relativ schnell schließen, dass er eben rassistisch beleidigt worden ist. Das haben uns die BVB-Verantwortlichen dann im Laufe des Abends dann auch noch bestätigt, beziehungsweise bereits schon nach dem Spiel gab es erste Infos dazu, dass es Äußerungen gegeben haben soll, aber eben auch Gesten von Spielern des FC Sevilla, um das auch nochmal kurz einzuordnen, während bei Borussia Dortmund doch sehr viele dunkelhäutige Spieler in den Reihen sind, gab es beim FC Sevilla keinen einzigen. Furchtbar, schrecklich, ich bin da absolut bei dem Hörer, der sagt, sowas muss brutal bestraft werden. Ich weiß nur nicht, ob das gestern von der UEFA jemand so gesehen hat, um das dann letztlich bestrafen zu können. Jetzt sind bei der Youth League trotz Übertragung wahrscheinlich nicht ganz so viele Kameras im Einsatz wie beim Spiel der Profis.
Und vor allem Mikrofone.
Und Mikrofone. Borussia Dortmund hat in der Pause dann entschieden, auch weiterspielen zu wollen. Und es gab tatsächlich die Diskussion, beziehungsweise Mike Thulberg, Trainer der U19, hat der Mannschaft die Wahl überlassen, ob sie weiterspielen möchten oder ob sie eben das Spiel abbrechen an dem Punkt. Er hätte für beides Verständnis gehabt. Die Mannschaft hat sich aber eben dazu entschlossen, die sportliche Antwort liefern zu wollen. Hat leider dann nicht ganz geklappt. Spiel ist ja 1-1 ausgegangen. Aber das wird sicherlich noch aufgearbeitet und das ist auch absolut richtig.
Häufig kommt nochmal was zu Themen, die wir bereits angesprochen haben. Wann wird Haaland Weltfußballer des Jahres? Dieses Jahr wird es schwer, weil die WM ist.
Trotzdem. Trotzdem. Ich glaube, es ist WM, dann hat er nochmal 2 Monate Zeit zu trainieren und noch besser zu werden, als er ohnehin schon ist. Und dann schießt er alles kurz und klar, also was er eh schon macht, aber dann auch noch in der Rückrunde. Ich sehe auch nicht so den riesen Gegenkandidaten aktuell. Also ein Cristiano Ronaldo wird es nicht mehr, ein Leo Messi wird es nicht mehr, ein Neymar wird es nicht, Mbappé ist jetzt auch nicht so überragend da in Paris. Ja gut,
wenn er jetzt mit Frankreich natürlich eine überragende WM spielt.
Ja, aber also ich würde fast eine Wette eingehen.
Ja, was ist denn dein Einsatz?
Da müssen wir uns mal überlegen.
Ja, das machen wir. In der Harald-Schmidt-Show, da gab es früher immer echt deutsches Wasser. Ja, da warst du noch nicht geboren.
Doch, bei der Harald-Schmidt-Show war ich schon geboren.
Ja, kennst du noch Manuel Andrack, den Sidekick?
Ich weiß, dass es einen Sidekick gab, aber ich hätte ihn jetzt nicht benennen können.
Ja, das ist Manuel Andrack, der hat mal ein Buch geschrieben. Mein Jahr mit dem FC. Sehr interessantes Buch.
Das wäre doch jetzt eigentlich die Überleitung.
Ja, wenn wir nicht über den FC schon gesprochen hätten. Was genau hat Marius Wolf? Wisst ihr da mehr?
Nee, Kreislaufprobleme wurden angegeben.
Oh, damit ist nicht zu spaßen.
Also gibt keine näheren Infos dazu, kann ich nicht sagen.
So, und dann sind wir auch schon fast durch. Was haben wir denn hier noch? Nochmal Alex Meyer. Hallo, das Spiel in Köln zeigt, die Mannschaft hat absolut nichts aus gefühlt 100 solcher Erfahrungen gelernt. Die BVB-Führung muss um einen Choleriker ergänzt werden, der sich nach solchen Leistungsspielern rausnimmt und sie medial mit Haut und Haaren frisst. Was meint ihr?
Wunderschönes Schlusswort. Ja, das kann man fast so stehen lassen.
Ja, wir sind durch. Übrigens kann ich an der Stelle sagen, hat mich sehr gefreut, gestern Abend in Wellinghofen waren doch verhältnismäßig viele Zuschauer bei den BVB-Handballfrauen. Ah, da ist Kevin Kiska.
Guck mal, das kann man nicht lernen, ne?
Nein, das kann man nicht lernen, das ist pures Glück.
Nein, der hat ein Gespür für.
Ja, Näschen.
Der weiß, Start und Pino, Stunde 20.
Wenn ich jetzt sage, der hat ein Näschen wie früher, wie Christoph Daum, ne? Dann, das wäre hart. Nee, das stimmt aber nicht. Nein. Mit sowas hat er nichts.
Wir sind mit schlechten Witzen gestartet und hören mit schlechten auf.
Hatte ich einen schlechten Witz zu Beginn erzählt?
Nee, du wolltest ihn ja nicht dann nicht erzählen.
Den erzähle ich dir gleich. @KevinPinno dürft ihr sehr, sehr gerne folgen. Ihr dürft auch mir unter @SaschaStart folgen, damit das klappt bis Jahresende mit den 5000 Followern.
Ich bin da auf den Fersen.
Ja, klar, weil du zurückliegst.
Ich habe fast die Tausender-Marke geknackt.
Stark, stark. Vielleicht können wir deine bei mir dazu zählen.
Nein.
Schade.
Das gönne ich dir nicht.
Gut, dann müsst ihr ein bisschen was tun. Also folgt mir unter @SaschaStart, folgt @RNBVB. Jeden Morgen ab 5 Uhr gibt's BVB Kompakt. Die Live-Show am Samstag zum Topspiel gegen die Bayern gibt's natürlich auch. ruhrnachrichten.de/BVB. Dort solltet ihr gerne vorbeischauen. Und wenn es noch was zu besprechen gibt, dann gibt es das nächste Woche hier im Podcast. Nach dem Spiel gegen die Bayern und nach dem Sieg gegen Sevilla, der für den Einzug ins Achtelfinale der Champions League.
Ja, das sind wunderbare Themen, nicht so? So hast du rein.
Hatte ich jetzt schon erwähnt, dass ich mich gefreut habe, dass so viele Zuschauer bei den
Bayern waren?
Sehr gut. Wunderbar. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war's. Jetzt gibt's gleich den schlechten Witz für Kevin Pinno. Der freut sich schon. Bis nächste Woche.
Ich werde ihn twittern. Oh nein. Sofern er jugendfrei ist.
Du wirst es nicht. Tschüss.
Ciao.